Deutschlandfunk Interview.
Professor Martin Theimer, er ist Experte für Raumfahrtsysteme an der TU Dresden. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Herr Theimer, wie erleichtert sind Sie denn, dass die Rakete fehlerfrei abhob?
Ja, wir haben natürlich alle mitgefiebert und haben uns das angeschaut und ja, das ist immer gerade, wenn man eine neue Raketengeneration startet, da weiß man nie, wie es am Anfang ausgeht, weil Dinge müssen eben im Flug getestet werden. Und wir waren alle erleichtert, wie es mal gestartet hat und wie wir dann die Stufentrennung gesehen haben und so weiter. Natürlich waren wir alle sehr erleichtert und sind froh, dass es funktioniert.
Froh, dass es funktioniert. Es hat alles gut geklappt. Aber es gab dann, haben wir es gerade gehört, Probleme mit der Oberstufe, die eigentlich zurück in die Erdatmosphäre fallen sollte. Also insofern kein voller Erfolg.
Ja, aber das macht nichts. Wie schon gesagt, beim ersten Mal, das ist eigentlich normal, dass irgendetwas schief geht. Das wäre die allergrößte Überraschung, wenn es so perfekt abläuft. Man kann es ja nicht immer nur im Computer planen oder Tests eben am Boden machen. Die Mikrogravitation kann man eben nicht am Boden richtig simulieren. Da hat man Daten gesammelt. Normalerweise ist der Erstflug eigentlich, ist dort die, man sagt, die Payloads sind eigentlich die Daten, also das, was man wirklich zurückbekommt, ist, dass man eben weiß, wie es funktioniert und dass man da zumindest also schon so einen riesen ersten Teilerfolg hat, das ist ein großer Erfolg. Mhm.
Weshalb, Herr Theimer, ist es denn so wichtig, dass die Europäische Weltraumagentur ESA eine eigene europäische Rakete zur Verfügung hat?
Nein, es geht um unseren eigenen selbstständigen Zugang ins All, dass wir nicht anklopfen müssen und fragen, dürfen wir da bitte mitfliegen oder so. Nicht nur, dass man da anklopfen muss, aber dass wir einfach auch selber über die Fähigkeiten, über das Know-how verfügen, damit wir auch als Partner zur Verfügung stehen, weil einmal möchte ich woanders mitfliegen und dann kann ich das vielleicht auch dem anderen anbieten, dass er vielleicht auch mal bei uns mitfliegen kann. Also, dass wir einfach Partner auf Augenhöhe sind, das ist ganz entscheidend.
Partner auf Augenhöhe, das ist ein gutes Stichwort. 2014, da wurde ja beschlossen, die Ariane 6 zu entwickeln. 2020, da hätte sie starten sollen, wurde dann mehrfach verschoben. Vor diesem Hintergrund, wie modern ist diese Rakete eigentlich? Wie modern kann sie sein?
Naja, man sagt auch gerne, sie ist die letzte ihrer Art. Das ging schon einmal nicht so gut. Aber das ist eben typisch, wenn man sagt, man hat eben in so einem großen Staatenverbund, zieht man eben ein Riesenprojekt auf. Dass das nicht auf der Höhe der Zeit liegt, dass das auch nicht das günstigste Produkt ist und so weiter, das war schon immer so und das ist eben diesen staatlichen Strukturen eben, wie schon gesagt, geschuldet. Heute, aber dass man das, ja, heute konkurriert man gegen eine Firma, zum Beispiel in den USA, im SpaceX, aber nicht nur dort, da gibt es auch Startups in China und so weiter, wo man bei einer einzelnen Firma, wo man sagt, da kommen links die Materialien rein und rechts kommt die fertige Rakete raus, während wir in Europa da quasi an jedem Standort baut irgendjemand etwas und das wird dann herumgeschickt und mit einem großen Schiff nach Kourou gebracht, ja. Dass das nicht mithalten kann, das ist schon klar. Ja. Aber vor allem, dass diese Raketen von SpaceX ja quasi wiederverwendbar sind zu einem ganz großen Teil, dass man damit den Kosten natürlich wesentlich weiter runterkommt und vor allem die Verfügbarkeit steigert. Das ist natürlich etwas, aber das hat erst 2015 das erste Mal richtig funktioniert. Und wenn man 2014 beschlossen hat, das so zu bauen, ja, dass man da nicht so schnell umschwenken kann, das ist ja auch verständlich.
Das stimmt, aber Sie sagen es selber, diese Falcon 9 von SpaceX, von Elon Musk, die sind billiger, teilweise recycelbar, die Triebwerke nämlich. Weshalb dann also eine teure Rakete, die auch noch mehr Weltraumschrott verursacht?
Ich glaube, ich meine, es ist wirklich absolut essentiell, dass wir einen eigenen Zugang zum Weltraum haben. Der Weltraum, ich meine, wir starten unsere eigenen Satellitensysteme, wir haben unsere eigenen Navigationssysteme und so weiter. Wenn wir auch bestimmte Dinge starten wollen, die auch vielleicht geheim sind oder wo wir nicht bestimmte Geheimnisse verraten wollen, das möchte man nicht unbedingt, ja, über den Atlantik oder sowas schicken und dort schauen, dass das irgendwie gestartet wird. Da wollen und müssen wir auch das quasi selber tun können. Also da gibt es wirklich auch eigene Interessen von Europa, von uns als Staat selber, wo wir das tun wollen müssen.
Mhm. Also Sie haben es gerade schon mal ein bisschen erklärt, warum diese Prozesse so langwierig sind bei der ESA. Können Sie das noch mal ein bisschen näher ausführen? Weshalb dauert das immer alles so lang?
Ja, dass man hofft, dass man von der Vergangenheit lernt, aber im Weltraum traut oft dann oft die Dinge noch viel länger, weil man es eben nicht richtig vorab richtig testen kann. Also man kann natürlich einzelne Komponenten kann man komplett testen, aber sie können eben die gesamte Rakete, das macht eben SpaceX komplett anders. Die sagen, wir wissen das schon, wir bauen einfach Prototyp nach Prototyp und testen die einfach hinterher und lernen beim Testen, machen die Rakete immer besser.
Könnte die ESA ja auch machen.
Könnte die ESA auch machen, ist vielleicht auch etwas, was vielleicht einmal auf der Agenda steht, beziehungsweise auch der amerikanische Präsident oder auch der Barack Obama damals erkannt hat, gesagt, die NASA ist auch so eine staatliche Struktur, das dauert alles so lange und so weiter, das müssen wir anders machen. Die NASA baut auch nicht mehr, also sie hat jetzt mit dem SLS noch quasi eine große quasi Rakete in dem Sinne vielleicht auch selbst da unter ihrem Federhut gehabt, aber die sagt auch, wir haben daraus gelernt, wir haben gesagt, wir kaufen das später einfach als Service ein. Und wir müssen nicht mehr, heute ist die Technologie, früher war es so, dass die Technologie so komplex und so groß war, dass es eben nur wirklich Riesenstrukturen mit einem extremen Geldaufwand machen können. Aber wir haben dazugelernt, viele Dinge stehen heute in Lehrbüchern, Materialien sind wesentlich verbessert, es gibt einen 3D-Drucker, mit dem man Dinge, auch sehr komplizierte Strukturen, ganz einfach drucken kann, ohne die extrem komplex fertigen zu müssen. Und das heißt, heute kann das vielleicht schon eben eine private Firma machen, das geht schneller, billiger. Ob es besser ist, das muss diesejenige Firma auch erst eben demonstrieren, aber sie die NASA auch nicht sicher. Hat damals auch eben parallele Aufträge gegeben, aber SpaceX hat sich eben als sehr kompetent herausgestellt. Und schlussendlich ist es dann eben dann viel billiger gelaufen und die NASA spart sich natürlich eine Riesenmenge. Auch dass sie sagt, okay, das Space Shuttle braucht man nicht mehr. Wir starten mit SpaceX auch mit einer Kapsel, wo wir Personen Richtung Raumstation bringen können. Die ersparen sich eine Menge Geld. Es geht schneller und besser. Das ist ein Erfolgsmodell. Das war aber auch nicht sicher, ob das so quasi laufen wird. Aber SpaceX ist eben hier dieses große Erfolgsmodell. Und das werden wir sicher in Europa auch so umsetzen müssen.
Also, die Ariane 6 ist unterwegs, zumindest also auf jeden Fall ein Teilerfolg. Was ist das nächste Projekt, auf das Sie besonders schauen werden?
Also in Europa oder in den USA?
In Europa.
Das nächste Projekt, auf was ich schauen werde, also ich würde mir natürlich wünschen, dass es sowas wie eine Ariane Next gibt, die da ein großes Stück aufholt von dem, was eben SpaceX vorgelegt hat, und ob das dann Ariane Group umsetzt oder vielleicht eben eine Konkurrenzfirma. Es gibt ja viele Startups, die sich in Europa gegründet haben, da werde ich natürlich ganz genau drauf schauen.
Und in den USA?
Starship natürlich, das ist der große Knaller. Also, dass wir damit ein komplett wiederverwendbares Raumtransportsystem haben, das auch noch dazu so groß ist, dass man wirklich einmal von einem Raumschiff sprechen kann, dass man dann Flüge zum Mond und Mars quasi in Routine machen werden. Also, das ist ein Kindheitstraum. Also, darauf warte ich ganz genau.
Ja, dann werden wir vielleicht auch drüber sprechen wieder, wenn es soweit ist. Professor Martin Teichmar war das, Experte für Raumfahrtsysteme an der TU Dresden. Herr Teichmar, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank.
8:23 Uhr ist es.